Punkt. Okay, also jetzt können wir loslegen. Können Sie das erkennen? Die Tafel lässt sie nicht runterfahren, ich muss auch. Ah, perfekt. Danke. Und kriege ich das Licht auch aus, dass Sie das besser sehen können? So, da ja noch einige nachgekommen sind, fange ich nochmal von vorne an. Also ich begrüße Sie alle zur Vorlesung Rechnerarchitektur. Ich habe jetzt rausgefunden, was ich machen muss, damit die Anlage morgens läuft. Das ist lustig. Ich muss 15 Minuten vorher den Sicherheitsdienst anrufen, damit er das einschaltet. Ja, also ich gehe mal davon aus, dass das in den nächsten Wochen dann klappen wird, weil einfach vorher jemand kommt und das macht. Es gibt nämlich für die Mitarbeiter keine Schlüssel. Also müssen wir schauen, dass uns das jemand aktiviert. Vielleicht als wichtigstes Ihre Anlaufstelle für Informationen am Anfang. Ich habe eine Webseite, wo ich meine Vorlesungsunterlagen für alle Sachen hier an der Hochschule drauf habe. Und es ist hm.hgsa.de. Die E-Mail-Adresse, die auf der Folie vorher angezeigt war, die funktioniert im Moment nicht, weil ich letztes Semester keine Vorlesungen gehalten habe, hat mir irgendwer den Account deaktiviert. Ja, das heißt, im Moment kriegen Sie mich nur über meine private E-Mail-Adresse, die finden Sie auf der Webseite. Ich kann es aber auch kurz anschreiben, falls ich, ja, ich habe gerade. Ja, ich gehe aber davon aus, dass in ein paar Tagen mein Account wieder aktiv ist und dass ich auch wieder über die Hochschuladresse Mails empfangen kann. Das wäre dann besser, weil ich die richtig einsortiere. Gut, dann ist vielleicht der wichtigste Punkt das mit den Terminen. Da hatte ich eben schon mal angefangen, das zu erzählen, aber auch nochmal für alle, die jetzt noch in den letzten Minuten dazugekommen sind. Es ist ja so, dass das Ganze als Veranstaltung, Vorlesung und Übung geplant ist. Und zwar in einem Verhältnis, weiß jetzt nicht, 40 zu 20 oder sowas, also irgendwie mehr Vorlesungen als Übung. Und wir haben vom Prinzip Termine immer morgens, jetzt diesen Termin am Donnerstag und dann geteilt für IF3A und IF3B die beiden Übungstermine am Nachmittag. Und im Moment ist noch nicht klar, wie wir sie alle in die Räume reinkriegen sollen, ja, weil der PC-Raum, der vorgesehen ist für die Übung, da stehen 12 Rechner und selbst wenn wir die Gruppe in zwei Teile teilen, dann könnte das ein bisschen eng werden. Deswegen gibt es im Moment die Überlegung, dass wir das Ganze teilen und statt zwei separaten Übungsterminen vier Übungstermine anbieten. Das sind die Dinger, die Sie hier kursiv geschrieben sehen. Das wäre also ein zusätzlicher Termin, entweder heute am späten Nachmittag oder am Freitagnachmittag, abhängig davon, zu welcher Studiengruppe Sie gehören. Ich weiß nicht, wie es aussieht, wenn Sie weder IF3A noch IF3B sind, dann haben Sie wahrscheinlich die freie Wahl, wie es bei Ihnen reinpasst in den sonstigen Stundenplan. Und das werde ich aber erstmal, ich werde mir erstmal anschauen, wie groß die Räume tatsächlich sind. In einem der Räume sind wir heute Nachmittag schon im 2007er. Das ist aber auch kein PC-Raum, das ist auch nur der Hörsaal. In den 1009er, der PC-Raum ist, da schaue ich heute in der Freistunde, schaue ich da mal rein und gucke, wie es da aussieht. Ich vermute eben, dass es nötig sein wird, das Ganze in drei oder vier Teilgruppen aufzuteilen. Ja, diese Geschichte mit der Aufteilung, das besprechen wir dann heute Nachmittag, wenn wir in den Teilgruppen sind. Ja, weil die Zusatztermine sind eh so angelegt, dass sie nur dahin können, wenn sie ohnehin in der richtigen Teilgruppe sind. Ja, und damit hat es keinen Sinn, das jetzt hier in der großen Gruppe zu besprechen. Okay, was wollen wir in der Veranstaltung machen? Also ich habe mal ein paar Informationen aus der Modulbeschreibung übernommen. Falls Sie nicht wissen, wie Sie die finden, die ist auch von meiner Homepage aus nochmal verlinkt. Und da steht also drin, zu den Punkten, die in der Veranstaltung auftauchen sollen, da geht es darum, Architekturen verstehen und hinsichtlich der Tauglichkeit für den praktischen Einsatz in verschiedenen Gebieten bewerten. Ja, also wir werden uns verschiedene Architekturen angucken, verschiedene Prozessorarten, die sich ganz grundlegend unterscheiden und werden dann eben die Frage stellen, wann kann man was brauchen? Ja, Sie können sich sicher denken, eine klassische Antwort wird eher nicht sein, dass es eine beste und eine schlechteste Architektur gibt, sondern dass man abhängig davon, was man machen will, halt unterschiedliche Dinge auswählen muss. Ja, also das ist eines der Ziele, dass Sie so einen Überblick haben und wenn Sie vor eine konkrete Entscheidung gestellt sind, dass Sie dann analysieren können, ja, was ist denn eigentlich mein Bedarf und was nehme ich dann her? Ja, wenn Sie Hardware-Entwickler oder sowas sind und sich überlegen, worauf soll das Ganze basieren. Technische Fachartikel zur Rechnerarchitektur verstehen, um in diesem sehr dynamischen Gebiet auf dem Laufenden zu bleiben. Na, also das sind die Sachen, die jetzt wörtlich aus der Modulbeschreibung sind. Das ist halt klar, wenn Sie eine einführende Veranstaltung in das Thema gehört haben, dann sollten Sie das Grundvokabular drauf haben, sodass Sie darauf aufbauend weitere Sachen lesen können. Ja, es wird vermutlich nicht so sein, dass Sie wirklich beliebige Fachartikel aus dem Gebiet lesen können, weil schauen Sie mal hier, das ist zum Beispiel eines der Standardbücher zu diesem Thema. Ja, das hat jetzt wie viel? Anhang ist separat gezählt. Also es hat ungefähr 1000 Seiten. Und es gibt noch eine ganze Reihe anderer Werke, die auch den Anspruch haben, also einführender Natur in dieses Thema zu sein. Und die behandeln nicht genau dasselbe. Ja, das heißt, wenn Sie sozusagen diese Kompletteinführung haben wollten, dann müssten Sie also mehrere von diesen dicken Schmökern so parallel lesen. Und es ist vom Umfang natürlich deutlich mehr als das, was wir hier in der Vorlesung machen können. Ja, dafür sind es nicht genug Stunden. Da müssten wir irgendwie 10 Vorlesungsstunden im Semester haben plus Übung. Aber so geht es denn ja in allen Fächern. Also das ist ein etwas hehres Ziel, dass Sie da wirklich alles verstehen können. Aber ein bisschen daraufhin arbeiten wir natürlich schon. Dann der nächste Punkt auf Basis von diesem Verständnis, aktuelle Komponenten auswählen und daraus einen, das ist ganz lustig, für das Spielen aktueller Games, so steht es wirklich in der Modulbeschreibung, geeigneten Rechner aufbauen und diesen hinsichtlich Preis-Leistungs-Verhältnis untersuchen und bewerten können. Ja, da sind wir natürlich in einem sehr speziellen Teilgebiet. Erstmal geht es nur um im Prinzip Standard-PCs. Ja, dann, wenn es ein Gaming-PC sein soll, wird es wohl eine Windows-Maschine sein. Also es ist schon relativ klar, so welche grobe Ausrichtung das Ganze hat. Dann wird man sich denken können, dass da eine gescheite Grafikkarte drin sein muss. Und das wird also eine der Sachen sein, die praktisch als Ergebnis von dieser Veranstaltung dabei rausfliegt, dass Sie, falls Sie sowas mal machen wollen, mit gutem Fundament diese Entscheidungen treffen können. Ja, dann gibt es noch zwei weitere Punkte. Grundlegende Methoden und Wirkungsweisen von Computergames kennenlernen und anwenden. Ja, also da geht es um sowas wie, welche Art von Rechneroperationen wird denn eigentlich von so einem Spiel häufig verwendet und wo wird die ausgeführt? Ja, also muss der Hauptprozessor besonders schnell sein oder brauche ich einen schnellen Grafikprozessor? An was stelle ich da diese Ansprüche? Ja, das bezieht sich immer noch auf dieses praktisch Gaming-PC selber bauen Konzept. Und dann als letztes Methoden, Medien und Sozialkompetenzen im Team trainieren. Das haben Sie wahrscheinlich in jeder Veranstaltung drinstehen. Das wird im Rahmen der Übung, da werden Sie halt in Gruppen einzelne Aufgaben auch bearbeiten. Na, es gibt auch Aufgaben, wo Sie alleine was dran machen, aber ab und zu machen wir halt so Gruppenarbeitsspiele. Okay, dann zu den Inhalten. Auch das ist jetzt zunächst mal aus der Modulbeschreibung übernommen, die ja so eine grobe Richtschnur bietet. Es folgt anschließend dann noch eine Inhaltsangabe für das, was ich tatsächlich vorhabe. Das ist natürlich nah an dem dran, was in der Modulbeschreibung steht. Also was haben wir hier? Prinzipien und Methoden für Analyse, Implementierung, Bewertung und Klassifikation von Rechnerarchitekturen. Ja, also wir wollen uns diese verschiedenen Architekturen anschauen. Wir wollen auch wissen, was nötig ist, um sowas zu bauen. Ja, nicht bis auf die unterste Ebene runter, aber so, dass sie ein gewisses Verständnis dafür kriegen, was ist leicht, was ist schwer, was ist billig, was ist teuer, sowas in der Richtung. Die Bewertung, da geht es wieder darum, natürlich das auf einen bestimmten Zweck hin zu bewerten. Ja, und klassifizieren kann man Sachen immer nach allen möglichen Gesichtspunkten. Da schauen wir uns einfach ein paar Möglichkeiten an. Ja, dann Architekturprinzipien und Merkmale von modernen Prozessoren. Und unter anderem sind es halt RISC- und CISC-Prozessoren. Wenn Sie die Abkürzung noch nie gehört haben, kommen wir heute noch zu. Das sind praktisch so zwei ganz grundlegend unterschiedliche Ansätze, wie man Prozessoren ja, konzipieren kann. Das eine heißt Reduced Instruction Set Computing, also reduzierter Instruktionssatz, Befehlssatz. Und das andere ist Complex Instruction Set Computing. Das ist das Gegenteil, sehr üppige Menge an möglichen Befehlen, die Sie auf CPU-Ebene verwenden können, also in der Assembler-Sprache. Und da wollen wir uns Befehlssätze, Pipelining, Cache-Organisation und auch das Thema Superskalarität angucken anhand von solchen verschiedenen Architekturen. Dann geht es auch darum, was ist mit Systemen, wo mehrere CPUs drin sind. Oder heute hat man oft auch den Ansatz, dass man eine CPU mit mehreren Cores, mehreren CPU-Kernen hat. Das ist sehr ähnlich, ja, was da die Unterschiede sind zwischen einem Mainboard, wo ich vier CPUs drauf stecken kann, oder einer CPU, wo vier Kerne drin sind. Da sprechen wir auch kurz drüber, aber ich vermute, dass Ihnen das schon bekannt ist, weil die ganzen aktuellen Rechner eigentlich Multicore-Systeme sind, und da fragt man sich vielleicht vorher, was mache ich damit? Falls nicht, wir werden drüber sprechen. Ja, und dann taucht hier wieder das mit den Gaming-PCs auf. Das ist erstmal jetzt das, was ja, aus der Modulbeschreibung kommt. Dann habe ich eine kleine Folie Organisatorisches. Es gibt ja unterschiedliche Haltungen dazu, ob man in der Vorlesung was essen oder trinken soll. Mir persönlich ist das egal. Wenn Sie Hunger oder Durst haben, will ich Sie nicht davon abhalten. Nur sollte das Ganze irgendwie geräuscharm sein. Also, dass Sie nicht gerade die Chipstüte auspacken, wie im Kino. Aber wenn Sie ein Brot oder sowas essen, wo ich nichts von mitkriege, geräuschmäßig, und auch Ihre Nachbarn nicht, dann ist mir das egal. Ich weiß nicht, ob das eventuell mit der Hausordnung kollidiert, dass Sie das vielleicht nicht dürfen, aber zumindest werden Sie von mir nicht angesprochen darauf, falls Sie das machen, weil mir das egal ist. Vorlesungsbeginn um 10 Uhr. Ich habe versucht, heute um 10 Uhr anzufangen. Sie haben gemerkt, dank der Technik hat es nicht geklappt. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass das ein einmaliges Problem war und wir die nächsten Male dann pünktlich starten werden. Ja, diese 90-Minuten-Blöcke sind aus meiner Sicht, also wenn man alles zusammenzählt über das ganze Semester, was wir dann an Terminen haben für das Fach, ist es relativ wenig. Deswegen möchte ich dann möglichst wenig Zeit verlieren. Wir werden trotzdem zwischendurch eine Pause machen, das ist schon der unterste Punkt, weil ich der Meinung bin, dass 90 Minuten als Block etwas zu lang für die Aufmerksamkeit ist. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen. Gibt es andere Veranstaltungen hier, wo auch eine Pause gemacht wird, mittendrin so eine 5-Minuten-Pause? Macht keiner? Mhm. Ja, vielleicht frage ich mal, wer hätte denn gerne so eine 5-Minuten-Pause zwischendrin? Und wer wäre dagegen? Keiner dagegen? Okay, also dann machen wir das so. Nutzen Sie das bitte nur nicht zu einer ausgedehnten Pause, wo Sie dann erst nach 10 Minuten wieder da sind, weil ich mache dann wirklich nach 5 Minuten weiter. Ja, ist einfach dafür da, dass Sie mal aufstehen können, ein bisschen rumlaufen, irgendwas anderes angucken als nur den Foliensatz und mich, und danach ein bisschen erfrischt weitermachen können. Ja, morgens um 10 geht es vielleicht noch, wenn Sie dasselbe Spiel am Nachmittag haben, dann ist es schon anstrengender. Ja, Telefonie-Gedöns, denke ich, ist klar, dass wir nicht telefonieren hier. Wichtig ist mir aber, wir sind jetzt zwar eine größere Gruppe, als ich sonst gewohnt bin, ich habe meistens nur so 30 Teilnehmer, aber ich habe es immer so gemacht, dass ich gesagt habe, wann immer irgendwelche Fragen auftauchen, bitte unterbrechen Sie mich, und ich hoffe, dass das auch in einer großen Gruppe funktioniert. Also lassen Sie sich nicht von der Größe der oder von der Anzahl der Teilnehmer abschrecken. Wenn ich irgendwas erzähle, wo Sie das Gefühl haben, jetzt bin ich ausgestiegen, dann melden Sie sich einfach und fragen nach. Ja, da ich nichts an die Tafel anschreibe, gucke ich eigentlich immer in die Runde und sollte mitkriegen, wenn da irgendwie eine Meldung ist. Falls nicht, machen Sie irgendwie auf sich aufmerksam. Ne? Ja, dann habe ich hier noch generell Fairness. Ich weiß gar nicht mehr, ich habe das aus dem alten Foliensatz übernommen. Ich weiß nicht mehr genau, was ich mir dabei gedacht habe. Ich denke, da geht es um so grundsätzliche Sachen, dass wir halt versuchen, alle das so zu gestalten, dass keiner belästigt wird irgendwie. Ja, also wenn Sie, da ist zum Beispiel dieser Punkt mit Privatgesprächen drin oder sowas, wenn es sehr interessante Dinge zu erzählen gibt vom Wochenende oder vom Abend oder so, dann vielleicht einfach rausgehen, ja, oder gar nicht erst kommen. Ich glaube, Sie haben keine Anwesenheitspflicht hier. Insofern das einfach nicht im Hörsaal machen.
Ja.
Also es gibt wohl eine Klausur am Ende und die Teilnahme an den Übungen ist freiwillig. Ob es einen separaten Schein gibt, das weiß ich jetzt nicht. Ja, also was kriegen Sie denn, wenn Sie die Klausur bestanden haben? Gibt es da keinen Schein für?
Nee, das geht ja alles
neben der Stadtnote ein. Okay. Ja. Nee, also mir ist nicht bekannt, dass es irgendwelche Zusatzqualifikationen gibt, die Sie haben können. Wenn Sie irgendwie noch aus einem anderen Studiengang sind, wo Sie sowas brauchen, aus einem älteren Diplomstudiengang oder was, dann müsste ich mal nachfragen. Also brauchen Sie einen Schein für irgendwas, oder?
Ich habe nur um dieselbe Zeit Computer dafür vom Bild fahren.
Ach so, also es geht nur um die Anwesenheit. Nee, also soweit mir bekannt ist, gibt es keine besonderen Sachen, die man kriegen kann, wenn man irgendwie regelmäßig am Praktikum teilnimmt oder sowas. Wenn Sie da Aufgaben machen, ich werde teilweise die Sachen einsammeln, um Ihnen Feedback geben zu können, aber das gibt keine Noten oder so, das ist einfach für Sie, dass Sie wissen, das hat funktioniert. Wenn es irgendwas Grundsätzlicheres gibt, dann würde ich sagen, wir können sowas wie eine Sprechstunde machen. Ich habe keinen festen Sprechstundentermin. Ich bin aber am besten eigentlich Donnerstag zwischen dieser Veranstaltung und dem nächsten Block, also 13.30 Uhr geht es für mich dann weiter, zu erreichen. Und ich würde Sie bitten, wenn Sie irgendwas haben, was vielleicht langwieriger ist und was Sie nicht vor dem ganzen Kurs besprechen wollen, dass Sie dann entweder vorab per E-Mail versuchen, mit mir einen Termin zu machen für diesen Zeitraum. Es könnte auch vor 10 Uhr sein, aber da haben Sie was anderes. Ja, das wäre also eine Möglichkeit, oder Sie können auch direkt nach der Vorlesung zu mir kommen und sagen, haben Sie mal 5 Minuten Zeit für mich, dann können wir das auch machen. Ja, ich bin generell ziemlich gut darin, E-Mails recht schnell zu beantworten. Ja, also wenn Sie mir schreiben wegen irgendwas, dann können Sie davon ausgehen, dass Sie am selben Tag noch eine Antwort kriegen, es sei denn, Sie haben es in der Nacht irgendwann geschickt. Ja. Und ansonsten, das habe ich ja schon gesagt, wenn Fragen jetzt unmittelbar zum Stoff sind, dann einfach direkt stellen. Das ist in vielen Fällen auch besser, als das Ganze zu verschieben und erst einen Tag später eine E-Mail zu schreiben. Das haben Ihnen wahrscheinlich auch schon andere gesagt, aber es ist einfach so, wenn Sie hier gerade sitzen, mir zuhören, irgendwas überlegt haben und da nicht weiterkommen, dann ist das Ganze noch frisch im Kopf, die Problematik ist noch frisch. Und wenn Sie direkt die Frage stellen und direkt eine Antwort kriegen, dann ist das viel besser, als wenn Sie das nach einem Tag oder vielleicht erst zum Semesterende, wenn Sie das Material nochmal durchgehen, um für die Prüfung zu lernen, wenn Sie es dann erst machen. Ja, also ich würde alles, was unklar und problematisch ist, würde ich einfach direkt ansprechen. Es hat außerdem noch den Effekt, wenn Sie die Frage haben, haben vielleicht 3, 4 andere dieselbe Frage, aber trauen sich nicht, die zu stellen. Also mit den meisten Fragen tut man auch den anderen Teilnehmern was Gutes. Ja, kurze Vorstellung zu mir. Also ich bin nicht Professor hier, sondern ich bin Lehrbeauftragter. Ich habe auch mal Informatik studiert im Zweitstudium. Ich habe erst Mathe gemacht mit Nebenfach Informatik, dann das Ganze nochmal andersrum, Informatik mit Nebenfach Mathe. Hat sich angeboten, weil das Grundstudium sehr, sehr ähnlich war. Also ich hatte automatisch mehr oder weniger beide Vordiplome, das waren noch die Diplomstudiengänge. Und im Hauptstudium durch diese Fächerkombination brauchte ich auch nur sehr wenige Scheine machen und war praktisch dann, hatte dann die Möglichkeit, beide Diplomarbeiten zu schreiben. Ja, und weil da nicht mehr viel fehlte, habe ich dann auch das Infodiplom noch nachgeholt. Danach habe ich noch so ein einjähriges Fachstudium als Fachjournalist gemacht, nicht an der Uni, sondern in so einer privaten Einrichtung. Ich habe die letzten 10 Jahre als Redakteur gearbeitet, also bin das auch immer noch. Ich bin Chefredakteur einer Computerzeitung und das mache ich jetzt seit einem Jahr nur noch freiberuflich, davor 10 Jahre als Angestellter, ganz normal. Ja. Welche Zeitung? Easy Linux, kennt wahrscheinlich kaum jemand. Also vielleicht kennst du das Linux Magazin, ja, das ist so die Standardzeitung für alle, die ein bisschen professionell mit Linux was machen. Die hat zwei Schwesterzeitungen, Linux User und Easy Linux. Und das Easy Linux ist das totale Einsteigerheft. Also da sollten Sie eigentlich jenseits davon sein. Auch wenn Sie nicht Linux-Profis sind, denke ich mal, dass Sie relativ schnell sich auch in ein anderes Betriebssystem, also in die Benutzung, die oberflächliche Benutzung von einem anderen Betriebssystem einarbeiten können. Ja. Aber interessanterweise lesen auch viele Linux-Magazin-Leser auch dieses Einsteigerheft, weil wir haben so Tipps und Tricks-Artikel drin, wo einfach so Kurztipps sind. Das scheint vielen zu gefallen. Das soll aber an Werbung reichen. Weil dafür bin ich nicht hier. Ja, habe auch ein paar Bücher geschrieben. Außerdem versuche ich gerade, meinen Doktortitel noch zu kriegen, damit ich dann irgendwann doch als Professor arbeiten kann. Aber das ist noch nicht so weit. Da pendle ich im Moment regelmäßig nach Erlangen, weil da mein Doktorvater sitzt. Und wenn das irgendwann mal fertig ist, dann muss ich mal schauen. Also ideal wäre natürlich hier in München irgendwie was zu kriegen, aber das weiß man nicht.
Ja.
In Informatik. Also das ist der Lehrstuhl für IT-Sicherheitsinfrastruktur. An der Uni Erlangen ist gerade neu gegründet worden. Also alles so Security-Themen ist eigentlich nicht wirklich mein Schwerpunkt. Ich habe mich mehr auf das Thema Betriebssysteme spezialisiert bisher. Und ich will das jetzt verknüpfen. Also meine Doktorarbeit wird so eine Mischung aus Grundlagen der Betriebssysteme, IT-Sicherheit und Didaktik, weil es mir darum geht, wie kann man bestimmte Themen besser vermitteln. Und Betriebssysteme ist mein Thema, weil ich das hier an der Hochschule schon viermal gehalten habe und hoffe, es auch im nächsten Semester wieder zu halten. Also da würden Sie das dann auch hören, wenn das klappt. Und da habe ich halt schon ein paar Dinge ausprobiert und will noch mehr, einfach wie man den Stoff anders vermitteln kann, anders aufbereiten kann. Ja, ansonsten bin ich eben seit 2006 hier an der Hochschule und habe verschiedene Vorlesungen angeboten, meistens die Betriebssysteme. Jetzt mache ich mal hier das Fach Rechnerstruktur oder Rechnerarchitektur heißt es hier. Und dann habe ich auch mal die Grundlagen der Informatik für die Erstsemester bei den Wirtschaftsingenieuren gehalten. Da haben sie nichts mit zu tun. Das war unter anderem eine Einführung ins Programmieren in VBA. Ja, also das ist so grob das Wichtigste. Aus der Tatsache, dass ich eben nicht fest angestellter Professor hier an der Hochschule bin, resultiert, dass ich hier kein Büro habe. Sie können also nicht zu einem beliebigen Zeitpunkt durchs Gebäude laufen und versuchen, mich hier irgendwo zu finden. Ich bin, wenn das mit den Terminen so bleibt, wie es im Moment geplant ist, wenn also nur Donnerstagstermine sind, dann bin ich auch nur donnerstags im Haus. Und deswegen vorhin auch der Hinweis, wenn Sie einen Termin mit mir machen wollen, dann muss der irgendwie am Donnerstag liegen. Ja, falls wir herausfinden, dass doch noch ein Freitagstermin notwendig sein wird, dann würde sich das Ganze entsprechend auch auf den Freitag ausdehnen. Weil ich keine Folie dazu gemacht habe, erzähle ich Ihnen noch kurz. Sie haben vielleicht gesehen, dass ich vorhin so ein Diktiergerät angestöpselt habe. Es ist so, dass ich als Service eigentlich alle Vorlesungen aufzeichne und dann die Audiodateien auf meine Webseite packe. Ja, das heißt, wenn Sie mal eine Vorlesung verpasst haben oder wenn Sie ja das Gefühl haben, Sie müssen sich das nochmal anhören oder vielleicht auch für die Prüfungsvorbereitung, dann können Sie sich das Zeug runterladen. Ich bin gerade auf ein anderes Diktiergerät umgestiegen, das speichert im WMA-Format. Das ist so ein proprietäres Microsoft-Format. Gibt es jemand, der das überhaupt nicht bearbeiten kann? Also unter Linux ist es so, wenn Sie einen M-Player oder irgendwas mit den richtigen Add-ons haben, dann gibt der WMA-Dateien wieder. Windows gibt natürlich sowieso WMA-Dateien wieder. Ich weiß jetzt nicht, was der Mac macht, das habe ich nicht ausprobiert. Also wenn es irgendjemand gibt, der sagt, mit WMA kann ich überhaupt nichts anfangen, dann würde ich mal schauen, ob ich das automatisiert auch ins MP3-Format umwandle oder nach Ogg Vorbis oder sowas. Also wer kann mit WMA gar nichts machen? Okay, das sind genau null. Wer benutzt denn nicht Windows als primäres System, sondern was anderes? Okay, ist das Linux bei Ihnen dann nochmal Handzeichen? Bei wem ist es macOS? Okay. Irgendjemand, der weder Windows noch Linux noch macOS als primäres System verwendet? Sowas wie ein BSD oder so? Okay. Klassische Verteilung. Gut. Dann schauen wir uns jetzt an, wie die Inhalte dieser Veranstaltung aussehen werden, konkret. Es ist so, ich weiß nicht, ob jemand da ist, der das Ganze wiederholt, also schon mal gehört hat. Es gibt ja hier auch den Herrn Böttcher, der sonst diese Veranstaltung liest, und dessen Skript habe ich praktisch übernommen und werde das von Mal zu Mal halt nach meinen Vorstellungen ein bisschen anpassen. Aber das heißt, wenn Sie schon die Veranstaltung von Herrn Böttcher kennen, dann wird das sehr nah da dran sein. Und was wir machen am Anfang, so ein bisschen Einführung, was meinen wir überhaupt mit IT, mit Rechnerstrukturen, ja, oder mit Rechnerarchitekturen, ein bisschen Begriffsbestimmung und ganz kurzer Blick auf die historische Entwicklung, aber da werde ich Ihnen nicht allzu viel zu erzählen. Dann ein bisschen was zur Technologie, also wenn man jetzt neue Chips erzeugen, ja, entwerfen will. Interessant wird es dann in Teil 2, Instruction Set Architecture. Da werde ich Ihnen schon mal die wesentlichen Konzepte vorstellen, über die Sie verschiedene Sachen unterscheiden können. Also dazu gehört zum Beispiel dieses Reduced Instruction Set und Complex Instruction Set Computing und verschiedene andere Sachen, anhand derer wir eben so eine Klassifizierung machen können, wie ich das schon vorhin mal erwähnt habe. Ja, da wird es also darum gehen, die CPUs, die wir betrachten, was für Register gibt es da drin und was können diese Register, was kann man damit machen? Wie erfolgt der Zugriff auf den Hauptspeicher? Und auch, wie schiebe ich Sachen zwischen Register und Speicher hin und her, solche Dinge. Dann insgesamt die Befehlssätze. Es ist jetzt nicht so, dass Sie hier einen Assembler-Kurs kriegen. Ich glaube, Sie haben alle im ersten Semester diesen MMIX kennengelernt, MMIX Assembler. Ja? Bitte? Erstes und zweites? Okay. Und es ist nicht so, dass wir jetzt hingehen und für 17 weitere Prozessorarten auch nochmal die ganzen Assembler-Befehle hier durcharbeiten. Das würde Ihnen nichts bringen, sondern es geht nur darum, die Prinzipien, nach denen verschiedene CPUs arbeiten können und wie Sie also dann auch verschiedene CPUs programmieren können auf der Ebene, dass Sie die kennenlernen, aber nicht darum, jetzt einen konkreten Befehlssatz von irgendwas zu sehen. Ja, was nicht heißt, dass nicht das eine oder andere Beispiel auch vorkommt und dass Sie auch mal in der Übung konkreten Assembler-Code in irgendwas schreiben müssen. Aber das machen wir dann so, dass ich Ihnen irgendwie ein kurzes Handout mit den wichtigsten Befehlen dafür gebe. Und im Wesentlichen geht es ja aus meiner Sicht auch darum, dass Sie entsprechenden Code lesen können und verstehen, warum der in dieser oder jener Art geschrieben wurde. Ja, aber es ist kein großer Assembler-Kurs für alle verfügbaren Plattformen. Dann Spezialbefehle, Stack-Maschinen, das erzähle ich Ihnen dann, wenn wir da sind. Leistungsbewertung und Leistungsmessung, das ist das, was wir schon aus der Modulbeschreibung hatten. Also wir wollen irgendwie auch in der Lage sein, verschiedene Architekturen zu vergleichen. Und da muss man halt sich irgendwelche Kriterien überlegen und je nachdem, was für eine Auswahl von Kriterien man nimmt, wird die eine Architektur besser abschneiden und bei anderen Kriterien schlechter. Ja. Dann schauen wir uns Pipelining an. Kurz gesagt geht es darum, innerhalb einer CPU, die nur einen Kern, also eine rechnende Kernkomponente hat, trotzdem eine gewisse Parallelisierung einzubauen, dass also mehrere Dinge gleichzeitig passieren können, und dazu verwenden alle aktuellen CPUs ein Verfahren namens Pipelining, was wir uns anschauen werden, mit diversen Spezialthemen noch da drin, wo es wenig Sinn hat, dass ich Ihnen jetzt im Detail sage, worum es da geht. Ja, dann der nächste Punkt ist Anbindung der CPU an das Speichersystem und was man damit machen kann. Also es geht ein bisschen auch um so Hardware-Fragen, wie ist eigentlich ein Speicherchip aufgebaut und aus wie vielen Schichten besteht das Ganze, bis Sie dann schließlich so einen RAM-Riegel in der Hand halten, den Sie in den Rechner einbauen können. Aber hauptsächlich geht es darum, wie ist die interne Organisation, wie funktionieren die grundsätzlich und wie können Sie die ansteuern. Und dann kommen wir da zu einem Teilthema Adressübersetzung. Da sind wir eigentlich mehr im Thema schon Betriebssysteme. Ja, das ist so etwas, was in beiden Fächern auftaucht. Also diese Geschichte Adressübersetzung, die werden Sie dann in der Vorlesung Betriebssysteme nochmal wiederentdecken. Wir machen das hier etwas verkürzt. Im Wesentlichen geht es darum, dass jeder Prozess oder jede Anwendung, die auf dem Betriebssystem läuft, dass die ihren eigenen virtuellen Adressraum hat und irgendwie müssen diese Adressen ja auf das tatsächliche physikalische Memory umgesetzt werden. Ja, und da schauen wir einfach, wie man das macht. Dann kommt nochmal ein kleiner separater Block zum Thema Sprungvorhersage. Das ist eigentlich stark mit dem Pipelining verbunden. Wenn Sie sich an diese MX-Assembler-Geschichten erinnern, dann wissen Sie noch, Sie haben ja praktisch ständig so Sachen, dass Sie irgendwelche Tests machen und abhängig davon, wie das Testergebnis ist, springen Sie zu irgendeiner Adresse. Ja, und wenn Sie jetzt irgendein Verfahren haben, wo Sie versuchen, praktisch die nächsten Anweisungen, die kommen werden, ja, die schon vorzubereiten, dann ist es natürlich auch wichtig zu wissen, an welcher Adresse geht es denn überhaupt weiter. Wenn Sie dann nämlich falsch raten und praktisch den falschen Zweig von so einer If-Then-Else-Block-Geschichte, wenn Sie da in den falschen Zweig reingehen, dann können Sie die Vorbereitung wegschmeißen, die Sie gemacht haben, weil Sie ja in den anderen Zweig gewechselt sind. Und Sprungvorhersage versucht praktisch richtig zu raten. Ja, also an den Stellen, wo eine Verzweigung kommt, vorab irgendwie zu ahnen oder zu wissen, wie es weitergehen wird. Ja, das ist natürlich nur etwas, was mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit funktionieren kann. Ist aber sehr interessant. Ja, und dann eben ganz am Schluss die Mehrprozessorsysteme, wo wir einfach sehen werden, wenn Sie anfangen, mehrere CPUs oder CPUs mit mehreren Kernen einzusetzen, dann entstehen Probleme, die Sie vorher gar nicht hatten. Und da schauen wir einfach drauf, was da passiert. So. Zwei Seiten mit möglicher Literatur, falls Sie motiviert sind, noch irgendwo anders was nachzulesen. Es ist nicht so, dass Sie irgendwas dringend brauchen. Ja? Also ich setze nicht voraus, dass Sie irgendwo was nachlesen, sondern wenn Sie regelmäßig hier an der Veranstaltung teilnehmen und praktisch die Dinge, die ich Ihnen erzähle, verstehen und zum großen Teil auch sich merken, dann reicht das aus. Aber wenn Ihr Interesse über das hinausgeht und Sie da mehr von wissen wollen, dann gibt es verschiedene Bücher. Und das erste, was ich hier mal genannt habe, ist das vom Kollegen Böttcher, der Professor hier an der Hochschule München ist, der unter anderem in dieser MMIX-Gruppe drin ist, also mit ein paar anderen Kollegen haben die diese ganze Plattform praktisch entwickelt und die ganzen Tools dafür. Und die haben auch dafür gesorgt, dass das ja sich so durchzieht und in allen Vorlesungen nach Möglichkeit immer wieder mal aufgegriffen wird. Dann gibt es ein Buch, was ich hier in einer anderen Auflage da habe. Da sind auch so Säulen drauf, aber andere Säulen und in anderer Farbe. Also ich habe die dritte Auflage, aktuell ist die vierte Auflage. Da steht sehr viel drin und das guckt vor allem auf so Bewertungssachen. Ja, also dass man Sachen einfach hart ausrechnet und dann sagen kann, wie gut ist irgendwas wirklich. Dann noch zwei weitere Bücher. Das da ist von denselben Autoren. Habe ich einfach nur als Standardliteraturempfehlung irgendwo entdeckt, habe ich selber nicht reingeguckt. Und das letzte unten ist eins, was ins Deutsche übersetzt wurde, Andy Tannenbaum, vielleicht einigen bekannt, das ist der vor 10 Jahren diese Linux ist obsolet Debatte losgetreten hat, weil Tannenbaum so eine eigene Vorstellung davon hat, wie moderne Betriebssysteme auszusehen haben und Linux sieht genau nicht so aus. Und deswegen hat er praktisch ganz am Anfang der Entwicklung gesagt, lass das bleiben, das bringt nichts. Und hat halt nicht wirklich recht behalten, weil das System ja doch ziemlich erfolgreich geworden ist. Aber der ist trotzdem bekannt für einige grundlegende Einführungen. Ja? Gute Frage, das muss ich selber noch rausfinden. Also ich habe mal geguckt, es gibt schon so eine Hilfsmittelliste und da steht im Moment für diese Veranstaltung drin alle eigenen Unterlagen. Haben Sie Erfahrung mit sowas? Wird das in anderen Veranstaltungen auch gemacht in der Form, dass Sie praktisch selber mitbringen dürfen in die Prüfung, was Sie wollen? Ja, also ich habe prinzipiell kein Problem damit. Aus meiner Sicht ist es so, wenn Sie Ihre eigenen Sachen mitbringen dürfen, dann geht es weniger darum, irgendwas stur auswendig zu lernen, als zu zeigen, dass man Dinge verstanden hat, aber dann sind natürlich die Fragen schwieriger. Ja, ich finde das die interessantere Prüfung, weil man damit eben besser rausfindet, wer jetzt nicht ein Telefonbuch auswendig lernen kann, sondern wer halt was verstanden hat. Ich würde einfach jetzt mal unter Vorbehalt sagen, das bleibt dann auch so, aber... also ich... Ja? Okay. Okay, also ich meine, dass ich gestern oder vorgestern eine E-Mail dazu gekriegt hätte, vielleicht ist es für Sie noch nicht sichtbar, aber für mich, das weiß ich nicht. Also ich habe mich da irgendwie eingeloggt und konnte diese Liste sehen. Ich weiß nicht, was Sie sehen, wenn Sie da jetzt draufgehen. Vielleicht steht da noch nichts. Aber, weil das war eine Mail, wo drin stand, bitte prüf mal, ob die Vorgaben richtig sind. Und da war noch keine Frist mit drin, deswegen glaube ich eher nicht, dass das jetzt sofort passieren muss. Aber gut, also ich werde Sie da auf den Laufenden halten. Ich gehe jetzt erstmal davon aus, so wie ich es gesehen habe, dass Sie mitbringen können, was Sie wollen. Also eigenes Material stand da. Das würde dann heißen, keine Bücher, ne?
Ja, alle eigenen heißt, das, was man selbst mitbringt. Man darf
das rein. Ach so. Ja. Ja, okay. Also auch Bücher, aha. Okay. Ja, also sehen Sie es mir bitte nach, dass ich mich mit dem Prüfungsprozedere nicht so auskenne, weil ich das nicht so oft mache und das dann auch in jedem Fach noch anders ist. Also wenn wir jetzt Betriebssysteme machen würden, hätte ich eine Idee, wie die Prüfung aussieht, aber hier muss ich es auch noch rausfinden. Okay, was ich hier gerade erzählen wollte, also dieses Tannenbaumbuch, es gibt dann auch ein Betriebssystemebuch von Tannenbaum und ich finde die beide auch ganz brauchbar, bis hin zu gut und es ist ein Vorteil, wenn Sie Sachen auf Deutsch lesen wollen, dass es das halt auf Deutsch gibt. Also von den deutschen Büchern würde ich unter anderem die Tannenbaum-Sachen empfehlen, sowohl für dieses Fach als auch für die Betriebssysteme. Die sind allerdings übersetzt aus dem Englischen ins Deutsche. Das heißt, wenn Sie gut Englisch sprechen, dann nehmen Sie lieber das englische Original. Unter anderem schleichen sich in Übersetzungen immer Fehler rein. Also teilweise sind halt einzelne Sachen nicht richtig dargestellt in der deutschen Übersetzung. Und ich finde auch die deutsche Sprache in Computerfachbüchern immer langweilig im Vergleich zur englischen. Also die Autoren aus dem englischsprachigen Bereich, die sind meist irgendwie etwas besser drauf und schreiben so, dass es lebendiger ist, dass man mehr Spaß daran hat, das zu lesen. Das ist aber nur meine persönliche Meinung. Wenn Sie mit klassischen deutschen Lehrbüchern gut klarkommen, dann können Sie das auch machen. Ja. Aber die deutschen Bücher, die pflegen halt so diesen akademischen Stil, ja, also alles in Passivformen, es lässt sich zeigen, dass und so weiter, Substantivierungen, ja, wo sie statt Verben Substantive verwenden, das führt alles dazu, dass die Sprache so ein bisschen tot ist und also zumindest ich keinen Spaß daran habe. Und die Engländer oder auch die Amerikaner, die sind da etwas relaxter, weil die auch an der Universität einen anderen Umgangston pflegen und da einfach anders sprechen und auch so schreiben. Okay, hier nur nochmal der Credits-Hinweis. Also die Folien sind nicht identisch mit dem, was der Herr Böttcher gemacht hat, aber es sieht so aus, dass ich mir die Folien von ihm nehme und dann schreibe ich meine auf Basis von seinen Folien. Also teilweise sind die Formulierungen wirklich identisch, weil ich das Gefühl hatte, das passt. Teilweise fehlt was oder es kommt was dazu. Ja, so in der Art können Sie sich das vorstellen. Ist aber eigentlich nur interessant, falls Sie einen alten Foliensatz von Herrn Böttcher haben, weil Sie es schon mal gehört haben. Okay, dann käme jetzt der Grundlagenblock. Wir machen an der Stelle, nachdem ich Sie frage, ob Sie irgendwelche Fragen haben, dann die Pause. Also haben Sie bisher noch irgendwelche Fragen? Okay, dann machen wir jetzt Pause 5 Minuten lang, also bis 2 vor.